Hey Leute, wir sind Timo und Michael und wir sind dein Pulsgeber. Zwei Stimmen, viele Perspektiven.
Wir sprechen jede zweite Woche über Themen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und tauschen unsere Perspektiven darüber aus. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode deines Pulsgebers. Wir begrüßen euch heute zum Thema E-Technologie in der Autoindustrie und gleichzeitig zu Episode 143. Wir haben eine kleine Episodenreihe, würde ich sagen, denn auch diese Episode war ein Hörerwunsch und dem wollen wir natürlich sehr, sehr gerne nachkommen, uns mit dem aktuellen Stand der E-Mobilität in Deutschland zu beschäftigen, einen Blick drauf zu wagen, was die Zukunft bringen könnte und das ein oder andere Thema vielleicht heute auch in der Diskussion dann abzuschließen. Mich würde interessieren, Michael, deine Berührungspunkte zu E-Mobilität. Bist du schon mal oder gefahren oder mitgefahren? Und so spontan, was blieb dir in Erinnerung, positiv wie negativ?
Ja, also ich habe erstmal selbst kein E-Auto, aber ich bin schon E-Auto gefahren. Und ich erinnere mich vor allem an den positiven Fahrkomfort, würde ich es mal umschreiben. Also es macht natürlich Spaß, wenn die Beschleunigung unten raus sehr gut funktioniert. Ich finde auch das ruhige Fahren tatsächlich sehr komfortabel und es ist mir positiv in Erinnerung geblieben, dass wenn ich mir irgendwann mein nächstes Auto kaufen werde, auch darüber nachdenke, dass das dann eben ein Elektroauto ist, könnte ich mir durchaus vorstellen. Nichtsdestotrotz gibt es auch die Kehrtseiten, aber über die wird man sicherlich heute noch sprechen, wenn wir über das Laden nachdenken, wenn wir über geringe Reichweiten nachdenken. Hauptsächlich bin ich Hybrid gefahren, dann war das ohnehin nur irgendwie wirklich Kurzstrecke und danach ist der normale Motor angegangen. Ja, erstmal sehr positiv, aber ich habe auch schon im Hinterkopf und wir haben irgendwann in einer Episode auch schon mal kurz darüber gesprochen, dass du auch schon die ein oder andere negativere Erfahrung hattest mit Elektroautos. Erzähl uns da mal ein bisschen was aus deiner Vergangenheit.
Also zu Beginn möchte ich auch das Positive vielleicht erwähnen. Ich bin selber schon E-Auto gefahren, ich bin auch schon mehrmals mitgefahren und ich muss sagen, der Spaßfaktor ist definitiv vorhanden. Vor allem, wenn man dann E-Auto hat, ist einfach auch gut motorisiert ist, dann macht es Laune und Spaß. Der Nachteil ist, du kannst halt auch wirklich im Meterbereich quasi zuschauen, wie die Reichweite sich verringert, aber ein Fun-Faktor ist definitiv mit dabei. Ja, tatsächlich, ich hatte da so ein Aha-Erlebnis, das war vor knapp 2 Jahren, als wir dann mit einer Gruppe Silvester in Salzburg verbracht haben und es gar nicht so einfach war, mit dem E-Auto voll beladen mit 5 Personen nach Salzburg zu kommen. Ich dachte eigentlich, dass wir das locker easy schaffen, auch mit einer Ladung oder mit einem vollgeladenen Akku, dem war nicht so. Wir mussten dann bei München das erste Mal halten. Dann war die Suche nach einer passenden Ladesäule, die auch schnell lädt. Die hat dann nicht funktioniert, war wohl defekt. Dann hat die Karte nicht gepasst. Also man hat dann schon gemerkt, okay, es sind einige Herausforderungen oder es können einige Herausforderungen dann auch auf einen zukommen, wenn man so eine längere Strecke dann fährt. Bei uns war es jetzt nicht so schlimm, weil wir jetzt nicht den Zeitdruck hatten, aber ja, alle waren dann irgendwo etwas genervt, auch von dem Thema, bis wir dann auch wirklich angekommen sind. Das heißt, für Salzburg, von hier nach Salzburg und wieder zurück, haben wir, glaube ich, insgesamt 3 Mal laden müssen. Und das ist schon
eher unglücklich.
Das ist unglücklich oder schon einiges. Und das muss man halt dann entweder gut einplanen oder man muss wirklich entspannt sein, wenn man dann so eine längere Reise macht und sagen, gut, mich juckt's jetzt nicht, ob ich jetzt eine halbe Stunde früher oder später ankomme. Ich denke, dann passt's auch. Aber das war so ein Aha-Erlebnis für mich, wo ich mir dachte, ja, irgendwie, so cool wie das ist, aber so ganz ausgereift und so zu 100% funktionieren tut es dann doch nicht.
Kann ich nachvollziehen. Jetzt hast du ja auch erst vor kurzem selbst dir ein neues Auto angeschafft und es ist kein Elektroauto geworden, wie ich weiß. Hast du kurz mal drüber nachgedacht, auch ein E-Auto anzuschaffen oder war das nie ein Thema?
Auf die Frage habe ich schon gewartet. Doch, es war durchaus ein Thema, vor allem, weil ich auch eine PV-Anlage auf dem Dach habe und das dann sehr gut passen würde. Hab die Infrastruktur dazu noch nicht, also eine Wallbox und so hätte ich mir müssen anschaffen, aber es war schon ein Thema, ob das letztendlich für mich auch lukrativ sein kann. Ich muss dazu sagen, das ist ein Leasingfahrzeug und grundsätzlich jetzt mal vom Preisniveau her war, das ist ein Benziner, der jetzt doch deutlich noch günstiger wie was Ähnliches im E-Bereich und das hat jetzt nicht zu 100% den Ausschlag gegeben, aber es war jetzt einfach so, dass ich gesagt habe, ich nehme jetzt nochmal eine bewährte Technologie und warte dann die nächsten 2-3 Jahre ab, bis ich dann vielleicht wieder vor der Entscheidung stehe, auch wie du, ein neues Auto anzuschaffen oder vielleicht auch wieder zu leasen, was bis dahin die Technologie eben macht, wie sich's verändert, wie sich's vielleicht auch verbessert, um dann mit mehr gutem Gewissen sich bewusst für das E-Auto zu entscheiden.
finde ich ganz interessant. Da waren schon einige Painpoints dabei, über die wir sicherlich später auch sprechen, wenn wir über die Herausforderungen sprechen. Du hast jetzt in einer Geschichte schon über die Ladeinfrastruktur, über die Reichweiten gesprochen. In deiner zweiten Geschichte über das Thema Kostenstruktur und vielleicht ist es aktuell noch preiswerter, bewährte Technologien irgendwie da anzuwenden. Also über das wird man ja sicherlich später nochmal sprechen, bevor wir da aber tiefer einsteigen. So ein bisschen eins meiner kleineren Träumchen wäre eben genau dieses Szenario, was du beschrieben hast. Jetzt, wo die Sonne wieder scheint, eben PV-Anlage auf dem Eigenheim und irgendwie dann mit Wallbox und Elektroauto zumindest den Sommer über relativ günstig zu fahren, komfortabel zu fahren. Das habe ich so ein bisschen im Hinterkopf irgendwo bei mir mal abgespeichert. Viele Voraussetzungen sind noch nicht geschaffen. Wir brauchen erstmal das Eigenheim und dann können wir uns über die nächsten Themen Gedanken machen. Aber das ist so ein kleines Träumchen, was ich zumindest für mich mal für die längere oder mittelfristige Zukunft habe.
Und auch absolut nachvollziehbar, weil es ja dann am Ende des Tages in der Konstellation auch wirklich sehr viel Sinn ergibt. Und dann die Entscheidung, glaube ich, nochmal ein Tick einfacher ist, ob man sich jetzt eine E-Auto anschafft oder nicht. Es soll aber heute nicht nur um unsere zwei Geschichten gehen. Ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft, mal so einen Überblick zu geben, welche Berührungspunkte wir haben. Es soll vor allem darum gehen, dass wir einen Blick auf den aktuellen Stand in Deutschland, vielleicht auch drüber hinaus bekommen. Und da empfiehlt sich's aus meiner Sicht, wie immer, mal mit paar Daten, Zahlen, Fakten zu kommen. Und Michael, du bist wie immer gut vorbereitet. Gehe ich davon aus, deshalb hau doch mal raus, was du so in Erfahrung bringen konntest zum Thema E-Mobilität in Deutschland.
Das mache ich sehr gerne und liefere so ein bisschen den Grundstein für unsere Diskussionen und unseren Austausch.
Ich würde dann ergänzen, wenn du was vergisst.
Ja, gucken wir mal, ob da irgendwas übrig bleibt. Naja, also fangen wir erstmal an. Was ist so das Ziel, das eine Ampel-Bundesregierung vor einiger Zeit ausgegeben hat, bis 2030 in Deutschland 15 Millionen Elektroautos zu haben? Kleine Nebenzahl, heute gibt es ungefähr 50 Millionen Pkw, also reden wir irgendwie so über ein Drittel, die dann mal Elektroautos sein sollen. Zum Vergleich, heute stehen wir ungefähr je nach Zahl und Datenlage bei 1,6 bis 1,8 Millionen Elektroautos, also es ist noch ein weiter Weg und die ja, Prognosen sagen eher, dass wir die 15 Millionen bis 2030 nicht erreichen. Was wir auch sehen, die Neuzulassungen bei den E-Autos sind rückläufig. 2023 waren es noch circa 520.000. Im letzten Jahr 2024 waren es nur 380.000 von insgesamt 3 Millionen. Also reden wir irgendwie über 13%, die da nur Elektroauto waren. Also die Datenlage sagt so ein bisschen, 2024 war ein verlorenes Jahr für die Elektromobilität. Und das ist sicherlich so ein bisschen die Ausgangslage, von der ab wir heute abspringen und diskutieren wollen und wo wir stehen. Und jetzt aber du hast die Chance, Timo, alles zu ergänzen, was du noch so an Daten gesammelt hast.
Ich habe gedanklich einige Haken machen können. Ein Thema, das will ich einfach nochmal aufgreifen. Und ich glaube, das ist von der Ausgangslage her und auch das Potenzial, das dann dahinter steckt, schon wichtig. Knapp 1,6, 1,8 Millionen Autos, die wir jetzt aktuell haben und 50 Millionen sind auf unseren Straßen unterwegs. Für mich wirklich riesig, welches Potenzial im E-Auto-Bereich noch dahinter steckt. Und E-Autos gibt es jetzt ja schon ein paar Jahre. Ich wage jetzt einfach mal die Prognose oder These, dass es uns nicht unbedingt gelungen ist, alle und jeden von dem Thema zu überzeugen, weil sonst müsste die Zahl, vor allem wenn man die Neuzulassungen insgesamt dann noch gegenüberstellt, deutlich, deutlich höher liegen.
Du bist also nicht der Einzige, der hier irgendwie nicht überzeugt werden konnte. Würde ich doch mal sagen, versuch mal strukturiert die von dir auch teilweise schon genannten Probleme, Gründe, warum es dich eben noch nicht überzeugt hat und viele andere eben auch mal aufzulisten. Und ich würde ein Thema mit dem gerne mal starten. Das ist so für mich ein bisschen eine Art Zweiklassengesellschaft für die Elektromobilität. Wenn ich ein Eigenheim habe, das beschriebene Szenario, PV-Anlage im ländlichen Raum wohnen, perfekt. Kann ich das Elektroauto für mich anschaffen? Es ist irgendwie kostengünstig, später dann vor allem in der Verwendung. Wenn ich jetzt aber Mieter bin, ich habe keine Wallbox, ich kann zu Hause nicht laden, ich habe in meinem Arbeitsumfeld keine Ladestationen, dann ist es für mich eigentlich am Ende kein Thema. Ich bin Mieter, ich müsste ständig im öffentlichen Netz, sage ich mal, laden für Kosten 59, 79 Cent pro Kilowattstunde und mehr, die sich am Ende einfach nicht rechnen. Das heißt, wir schließen große Teile der Bevölkerung, glaube ich, einfach schon mal aufgrund der Ausgangslage aus. Und das ist so das erste Thema, was man irgendwie flächendeckend angehen muss, wenn Elektromobilität ja in Deutschland weiter verbreitet werden soll.
Ich würde gleich einen zweiten Punkt hinterher schieben, wenn man sich jetzt überlegt, um mit einem E-Auto einfach zu reisen oder generell auch vielleicht mal längere Strecken zu fahren, zu absolvieren. Mir fällt das richtige Wort gerade nicht ein, aber das ist nicht schlimm. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dann brauche ich eine gute Ladeinfrastruktur. Und wenn ich jetzt von unserem Dorf ausgehe und auch vielleicht von den umliegenden Gemeinden, da kann man die gefühlt an einer Hand abzählen, was jetzt öffentlich möglich ist, wo man sein E-Auto laden kann. Klar, es gibt E-Ladeparks dann oft in Richtung Autobahn oder an Autobahnen, was auch sinnvoll ist. Aber jetzt hier dann vor Ort, wenn ich zu Hause nicht die Möglichkeit habe oder ich mein E-Auto mal schneller laden möchte, es gibt ja auch hier den Unterschied, Schnellladesäulen und eben dann diese kompakten Dinge, die wo etwas länger brauchen, dann bin ich darauf angewiesen, dass ich A, eine finde und B, die auch im Moment frei ist. Weil wenn ich dann da hinfahre und da lädt gerade jemand und dann steht vielleicht nochmal jemand, und das ist mir tatsächlich auch schon passiert, dass ich das erlebt habe, dass sich da wie bei so einer Waschanlage gefühlt eine Schlange bildet von Menschen, die dann ihr E-Auto laden wollen, dann ist es natürlich schon ein zeitlicher Faktor auch. Und da muss ich mir gut überlegen, ob ich die Zeit habe, ob ich mir die Zeit nehmen will. Und das so als zweiter Punkt, die Ladeinfrastruktur aus meiner Sicht ist aktuell noch nicht so weit, dass wir das unproblematisch flächendeckend nutzen können. Gerade in ländlichen Regionen haben wir da definitiv ein Thema. Und da muss auch ein schneller und vor allem flächendeckender Ausbau folgen, dass wir das E-Mobilitätsthema einfach noch attraktiver kriegen.
Was denkst du denn, wie viele Ladesäulen gibt's etwa in Deutschland?
Ich bin über die Zahl gestolpert in der Vorbereitung, waren es knapp 100.000?
Ja, nicht ganz schlecht, die Richtung passt. Also ich habe gelesen, so circa 160.000 Ladesäulen, die es in Deutschland gibt. Also das ist an sich eine Menge, wo manche Experten auch sagen, das könnte ausreichen, wenn es eben besser verteilt ist. Mal zum Vergleich, also wir haben ungefähr nur 15.000 Tankstellen, 160.000 Ladesäulen, nur...
Sind aber öffentliche Ladesäulen.
Ja, genau, ja. Kann man nicht eins zu eins vergleichen, öffentliche Ladesäulen, 160.000. Ich glaube, die Probleme liegen aber eben bei der Verteilung, ländlicher Raum, der schlecht abgedeckt ist, und bei der Intransparenz im Tarif- und Bezahlsystem. Mhm. Jede Ladesäule wird irgendwie mit einer anderen Karte, mit einer anderen App bedient. Ich habe keine Transparenz über die Preise. Ich fahre dahin, sehe, oh, viel zu teuer, hier lade ich mein Auto nicht, muss die nächste suchen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema Standardisierung in der Ladeinfrastruktur, die wir schaffen müssen, damit es so einfach ist wie heute. Tankstelle, egal welche, ich fahre hin und tanke mein Auto.
Ja, absolut. Eine Transparenz würde hier helfen und vor allem eben auch dafür sorgen, dass dieser Dschungel so ein bisschen gelichtet wird und man nicht, so wie es mir damals ging oder uns, als wir nach Salzburg gefahren sind, halt wirklich da uns auf die Suche machen mussten, dass wir das Passende auch für unser Auto dann finden. Ein ganz spannender Aspekt, was ich auch finde, ist immer so das Thema Akku. Also zum einen auch da die Reichweite generell, die verbessert sich ja, die erhöht sich auch. Und ein anderer Aspekt ist auch so das Thema, wie gehen wir mit den Materialien um, auch Recycling. Ich kann mir vorstellen, ohne dass ich jetzt der Experte bin auf dem Gebiet, dass wenn wir es schaffen, mehr Batterieteile auch schneller zu verwerten, zu wiederverwerten, dass dann auch so eine Batterie einfach günstiger wird. Und aktuell, ich habe auch eine Zahl gefunden, ich glaube um die 10% Recycling passieren bei den Autobatterien. Das heißt, 90% von den Materialien werden vielleicht wiederverwertet, aber nicht in dem Bereich oder halt wirklich verschrottet beziehungsweise dann auch verbrannt teilweise. Und ich glaube, da muss auch schnell viel passieren, weil wir produzieren auf der einen Seite mega viel Müll und dann ist auch berechtigt die Kritik an der Elektromobilität, dass man einfach, wenn man es auf CO2-Ebene ja mal anschaut, eine hohe Investitionskostensumme hat und dann im Nachgang eben auch das Problem, wie gehe ich mit den Materialien um. Also wenn man da es schafft, noch was zu tun, dann hilft es, glaube ich, auch dem Ganzen einen Schub zu verleihen, weil es dann auch wieder günstiger wird.
Das ist ja oft auch ein Punkt, den irgendwie Kritiker der Elektromobilität dann anreißen, die eben sagen, ja, die Nachhaltigkeit ist dann auch nicht gegeben, wenn die Akkus und jetzt irgendwie die erste Generation ist bald vielleicht an ihrem Lebensende der Akkus. Mal gucken, was dann damit passiert. Das ist ja auch so immer ein bisschen die Flanke, die dann gerne die Kritiker aufmachen, und finde ich durchaus ein relevantes Thema, Recycling der Batterien. Das muss gelöst werden, damit Elektromobilität, ich sag mal zumindest ab 2035, überall auf flächendeckend den Verbrenner abgelöst hat. Das waren viele Herausforderungen, über die wir gesprochen haben. Lass uns auch mal noch ein bisschen einen positiven Blick in die Zukunft richten. Was sind denn da so Aspekte, Trends, die uns irgendwie doch positiv gestimmt auf Elektromobilität in Deutschland, in Europa, auf der Welt blicken lassen können?
Zum einen, die Politik tut was dazu. Immer mehr Städte schaffen es eben auch, viel in Richtung ÖPNV oder Elektromobilität zu investieren, gerade Ladeparks oder dann eben auch, dass sie sagen, so ein Stück weit werden Verbrennerautos aus den größeren Städten verbannt. Das ging ja los mit der Plakette, dass gewisse Dieselautos nicht mehr reinfahren dürfen und wird jetzt einfach in vielen Städten so fortgeführt. Teilweise gibt es ja auch reine Fahrradstädte, aber so diese Kombi dann eben mit öffentlichen Verkehrsmitteln, E-Mobilität in den Innenstädten und dann eben auch vielleicht Fahrrädern. Ich glaube, das ist was Zukunftsweisendes, wo auch die Luftqualität und die Qualität insgesamt aufwertet.
Ja, ich würde da gerne Referenzländer auch noch anführen, also beispielsweise das Erfolgsmodell China, wo es definitiv funktioniert, also Elektroautos, die Shanghai erobern und vieles mehr. Ich glaube hier vor allem über den Preis, preisgünstigere Elektroautos und deshalb eine breite Verbreitung dann auch in den Städten, aber auch in Skandinavien funktioniert das ja heute schon relativ gut. Also Norwegen hat, glaube ich, 60% E-Autos bei den Neuzulassungen und in Norwegen, habe ich gelesen, sind es knapp 90%. Also auch in Europa, auch in Skandinavien ist ja irgendwie das ein Erfolgsmodell und kann das funktionieren. Und dann ist es natürlich schön, wenn ich meinen Kaffee oder mein Aperol in der grünen Stadt bei ruhigem Verkehr am Ende irgendwann trinken kann.
Und nicht der stinkende Diesel an dir vorbeifährt, sondern vielleicht das leise, ruhige, energieeffiziente E-Auto.
Ein Thema, was ich noch gerne ergänzen würde, nach dem Jahr 2024, das so ein bisschen ein verlorenes Jahr war, glaube ich jetzt auch so ein bisschen an einen Schub für die Elektromobilität in Deutschland 2025. Zwei Faktoren, die mich da irgendwie positiv stimmen. Das eine, ich glaube, die Politik, die neue Regierung wird wieder irgendwas tun, sei das eine Förderung, sei das der Erlass von der Kfz-Steuer oder eben andere Anreize. Ich glaube, da wird von der neuen Bundesregierung jetzt was kommen. Und das zweite Thema ist, die Automobilhersteller müssen oder werden gezwungen, eigentlich ja so ein bisschen die CO2-Emissionen im Blick zu halten, um Strafzahlungen zu verhindern. Und deshalb gehe ich davon aus, dass auch hier Rabattaktionen dieses Jahr folgen werden, Elektroautos günstiger werden und damit automatisch auch die Anreize für die Verbreitung irgendwie steigen können.
Wie siehst du die globale Verteilung, wenn wir jetzt mal China noch mit ins Boot nehmen? Rund 60% der E-Autos weltweit kommen aus China. Das heißt, auch wir mit einer starken Automobilindustrie in Deutschland schaffen es hier aktuell nicht, unsere Produkte, so wie wir es eigentlich wollen, auf den Markt zu bringen. Die Nachrichten, egal ob es von Mercedes, BMW, VW, sind eigentlich immer die gleichen. Man bringt ein Modell auf den Markt und man ist dann von den Absatzzahlen irgendwie enttäuscht. Die sind weit rückläufig und man macht sich Gedanken, wie bekommt man das Auto dann auch wirklich an Mann und verkauft. Hilft natürlich auch, du hast es angesprochen, Preissenkungen dann dadurch zu erzwingen quasi. Aber das ist ja nur ein Teil des Ganzen. Glaubst du, dass wir es schaffen, jetzt auch in Deutschland, bezogen auf unseren Standort, da global einfach auch in der Rolle mitzumischen, wie wir es gerne hätten, oder ist der Kampf eigentlich schon verloren?
Da machst du jetzt ja noch einen riesen Fass auf
zum Interessiert mich einfach persönlich.
Heutigen Episode. Ich glaube, China ist ein ganz spezielles Thema. Ich glaube nicht, dass wir unsere deutschen Autos weiterhin gut in China verkaufen werden, wie wir das in der Vergangenheit konnten. Dafür sind die Autos einfach zu teuer. Und in China ist das Angebot inzwischen ja von BYD und vielen anderen Xiaoping-Anbietern so groß, dass die chinesische Bevölkerung dann doch die heimischen Produkte für ein Drittel von dem Preis kauft und eben nicht den Mercedes oder den BMW. Also ich glaube, China werden wir nicht mehr groß erobern. Wir müssen uns fokussieren auf den europäischen Markt, auf den amerikanischen Markt. Je nachdem, was da noch so passiert, ist ja auch nicht unbedingt aktuell besser. Und deshalb glaube ich jetzt nicht unbedingt an die deutsche Automobilindustrie. Im Gegenteil, ich könnte mir sogar vorstellen, dass eher die andere Richtung, chinesische Autos in Europa, in Deutschland, noch ein größeres Thema wird, wenn die Bevölkerung eben hier den Preis sieht. BYD, Bremerhaven ist, glaube ich, voll mit den Autos. Mhm. Die sind sehr billig zu haben. Und dann werden wir sicherlich auch die in naher Zukunft hier vermehrt auf den deutschen Straßen sehen. Also ich sehe eher den Trend in die andere Richtung. Bin da weniger optimistisch für die deutsche Automobilindustrie.
Jetzt gilt's auf jeden Fall zu handeln. Jetzt rein aus Automobilindustrie Blickwinkel oder mit dieser Brille, um dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich habe es gesagt, die Politik tut einiges dazu. VW beispielsweise will ja auch schon seit längerem ein Auto auf den Markt bringen, ein reines E-Auto, das nicht mehr wie 20.000 Euro kostet. Auch das könnte ein Schritt sein, um einfach das mehr in die Fläche zu bringen, das auch schneller in die Fläche zu bringen. Es gibt viele positive Aspekte, die nach wie vor für E-Mobilität sprechen, und das ist nicht nur der Umweltaspekt, sondern da gibt es auch viele andere Aber wir stellen auch fest, bis zu dem Jahr 2035, wo wir einfach sowohl als EU eben auch als Deutschland uns gewisse Ziele gesteckt haben und gesetzt haben, ist noch ein weiter Weg in den nächsten 10 Jahren. Und ich bin gespannt, wie sich's weiterentwickelt.
Und den weiten Weg werden wir weiter verfolgen hier im Podcast Pulsgeber. Wir hoffen, dass wir euch mit der Episode heute wieder etwas unterhalten konnten. Wir danken euch fürs Zuhören. Teilt die Episode gerne mit euren Freunden und teilt eure Wünsche bezüglich zukünftigen Episoden gerne mit uns. Ihr seht, wir nehmen die Themen liebend gerne auf und unterhalten uns dann auch darüber und wünschen euch jetzt vor allem eine antriebsstarke Woche mit viel Sonnenschein und Schmetterlingen im Bauch.